Wir schließen heute die Bergpredigt ab, die größte Predigt, die größte Lehre, die wohl je gepredigt wurde. Und ich möchte heute zum Abschluss nochmal wiederholen, was wir so die letzten Monate durchgenommen haben. Ihr könnt gerne mitblättern, so von Matthäus Kapitel 5 bis Kapitel 7. Jesus hat begonnen mit den Seligpreisungen, wo er gesagt hat, glücklich in ihrer Seele sind die Armen im Geiste. Die, die nicht stolz sind, nicht selbstgerecht sind, die nicht glauben, dass sie sich selbst retten können oder irgendwie zu Gott hinarbeiten können, durch das, was sie tun oder was sie getan haben, sondern die, die glauben, dass Jesus das allein für uns getan hat und sich von ihm retten lassen. Glücklich in ihrer Seele sind die Armen im Geiste, denn ihnen gehört das Reich der Himmel, den Demütigen. Denen, die trauern über ihre verbockten Sünden, die sanftmütig sind, die hungrig sind nach Gerechtigkeit, die barmherzig sind, die ein reines Herz haben, die Friedensstifter werden. Ja, sie werden verfolgt werden um meinetwillen, hat Jesus gesagt, aber das sind die wahren Jünger Jesu. Sie werden auch gesättigt werden. Sie werden Gott schauen. Und sie sind das Licht der Welt. Er hat dann weiter gesagt, lasst euer Licht, eure guten Werke so leuchten vor den Menschen, damit sie den Vater im Himmel verherrlichen. Und dann hat Jesus gesagt, unsere Gerechtigkeit muss größer sein, weit größer sein als diese heuchlerische, rein äußerliche Gerechtigkeit der Schriftgelehrten und der Pharisäer. Das waren die heiligen Männer damals. Denn sonst werdet ihr keinesfalls in das Himmelsreich kommen, hat Jesus gesagt. Und dann hat Jesus uns gezeigt, dass Mord und Ehebruch im Herzen beginnen, in den Gedanken. Und dass wir absolut ehrlich sein sollen. Euer Ja sein Ja, euer Nein sein Nein, alles andere ist vom Bösen. Keine Halbwahrheiten, keine weißen Lügen, keine gekreuzten Finger. Und ja, wir sollen selbst unsere Feinde lieben. Kapitel 5 in Vers 48 haben wir so einen weiteren Schlüsselvers, da hat er gesagt, ihr sollt vollkommen sein, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Das ist der Maßstab für Gemeinschaft mit Gott. Das ist der Maßstab für den Eintritt in das Reich Gottes, in den Himmel. Und das schafft keiner von uns aus sich selbst. Niemand ist gut genug. Niemand außer Jesus. Er hat ein sündenloses, perfektes Leben für uns gelebt und hat am Kreuz dann unseren Platz eingenommen, den Platz des Verbrechers. Er hat unsere Sünden auf sich genommen und er hat sie da bezahlt. Er hat die Schuld beglichen und gesühnt. Und er bietet uns sein perfektes, sündenloses Leben im Austausch gegen unser verbocktes, sündiges Leben an. Wow, was für ein unschlagbares Angebot. Was für eine Gnade, was für eine Liebe. Und wir nehmen dieses Angebot an, wenn wir uns Jesus alleine anvertrauen. Wenn wir unser Vertrauen von uns selbst wegsetzen auf Jesus allein, auf das, was er für uns getan hat. Und wenn wir ihn auf den Thron unseres Herzens, auf den Thron unseres Lebens lassen. Dann sagt uns die Bibel, werden wir bekleidet mit seiner Gerechtigkeit. Und Beziehung mit Gott ist möglich. Und wir werden lebendig in Bezug auf Gott. Wir werden zu Kindern Gottes, zu Reichsbürgern im besten Sinn des Wortes. Und dann hat Jesus darüber gesprochen, dass ehrliches Geben und ehrliches Fasten von Herzen kommt vor Gott, nicht um vor dem Menschen gesehen zu werden. Wahre Geistlichkeit leben wir im Angesicht Gottes. Nicht um irgendwas von den Menschen zu erhalten, irgendeine Anerkennung oder sonst irgendwas. Und dann hat Jesus uns gelehrt zu beten. Er hat uns dieses Modellgebet gegeben für Fürbitte, das Vater unser. Und das ist sehr gottzentriert, dieses Gebet. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und dann dürfen wir ihm auch alle unsere persönlichen Anliegen und Nöte bringen. Er hat ein offenes Ohr für uns. Und Jesus hat uns auch gelehrt, dass wir vergeben müssen. Das ist auch ganz wichtig. Und dann hat er uns vor Habsucht, vor Materialismus gewarnt und dem Begleitphänomen, dem sich Sorgen machen. Er hat uns gesagt, ihr könnt nicht Materialisten sein, habsüchtig sein und seine Nachfolger. Das ist unmöglich. Es ist nicht möglich, zwei Herren zu dienen. Macht euch keine Sorgen. Euer himmlischer Vater weiß, was ihr benötigt. Und er ist besorgt um euch. Er kümmert sich um euch. Also vertraut ihm Tag für Tag. Unsere einzige Sorge soll sein, seine Gerechtigkeit und sein Reich zu suchen jeden Tag. Mich von Gott beherrschen zu lassen, mich von ihm leiten zu lassen und ihm zu gefallen. Dann hat Jesus gesagt, seid keine heuchlerischen Richter, die versuchen mit einem riesen Balken in ihrem eigenen Auge einen kleinen Splitter aus demselben Material vom Auge eines Bruders oder einer Schwester rauszuziehen. Und er hat uns eingeladen, zuversichtlich zu beten. Bittet, sucht, klopft an. Wer bittet, der wird empfangen. Wer sucht, der wird finden. Und wer anklopft, dem wird aufgetan werden. Unser Vater ist unheimlich wohlwollend, unheimlich freigebig. Er will uns beschenken, er will sich uns offenbaren. Und wir sind so berufen, wie er zu sein. Dass wir alles, was wir gerne möchten, dass die Menschen uns tun, dass wir es ihnen tun. Oder wie Jesus an einer anderen Stelle gesagt hat, dass wir Gott lieben mit allem, was wir sind und unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Das ist es. Das ist unser Lebensprogramm. Das ist Gottes Plan für unser Leben in Gemeinschaft mit ihm. Und dann in dem Abschnitt letzte Woche hat Jesus uns zur Entscheidung aufgerufen. Ganz klar, er hat gesagt, es gibt zwei Wege. Es gibt einen breiten Weg, Weg der gottlosen Welt, der ist populär, der ist bequem. Deswegen sind auch viele unterwegs auf diesem Weg. Aber dieser Weg führt ins Verderben, führt weg von Gott. Und dann gibt es diesen schmalen Weg, Jesus. Jesus ist selbst dieser Weg. Er hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und das ist nicht populär in unserer pluralistischen, relativistischen Kultur. Und dieser Weg, der ist eng, kostspielig. Aber am Ende führt er zum Leben, führt er zu Gott. Und Jesus hat uns gewarnt vor falschen Propheten und falschen Lehrern, vor Wölfen in Schafspelzen, die uns von diesem engen Weg zum Leben abbringen wollen, wieder zurück auf den breiten Weg führen wollen. Und er hat dieses Bild benutzt von zwei Bäumen. Guten Baum, die guten Lehrer bringen gute Frucht, und der andere Baum, der für die falschen Lehrer steht, die Botschaft von Jesus verwässern, die bringen schlechte Frucht. Das ist der schlechte Baum und der wird abgehauen und verbrannt. Bild für das Gericht Gottes. Und das Traurige, was wir gesehen haben, zum Abschluss letzte Woche, ist, dass unter anderem auch wegen falschen Lehrern am Tag des Gerichts Menschen da sein werden, die getäuscht sind, die betrogen sind, die belogen wurden und die glauben, dass sie gerettet sind, aber es nicht sind. Die glauben, dass sie gute Christen sind, aber es nicht sind. Und äußerlich betrachtet sind das die geistlichen Wunderwutzis, so geistliche Großkaliber. Wir haben gesehen, sie beten, sie kommen zu Jesus und sagen, Herr, Herr, haben wir dir nicht vollmächtig, charismatisch gedient im Namen Jesu? So wie der Judas Iskariot auch. Zeichen und Wunder, viele. Haben wir nicht prophezeit und Dämonen ausgetrieben und Wunder getan? Und sie glauben, dass sie deswegen sich den Himmel verdient haben und irgendwas gut haben bei Gott. Wegen ihren Werken im Namen Jesu. Und dann müssen sie am Tag des Gerichts die furchtbarsten Worte hören, die ein Mensch überhaupt hören kann. Nämlich, dass Jesus zu ihnen sagt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Ich habe euch nie gekannt. Wir hatten niemals eine persönliche, echte Beziehung. Diese lebendige, intime Glaubensbeziehung mit Jesus, die lebensverändernd ist. Jesus nennt sie Übeltäter. Das waren sie zumindest in ihrem Herzen. Äußerlich sahen sie aus wie Schafe. Bäh. Ziemlich gut. Aber Jesus sieht durch alle religiösen Fassaden hindurch, wie es wirklich aussieht im Herzen. Und er sieht, wer wirklich unterhalb von dieser Schminke wirklich auf ihn vertraut. Er sieht, auf wen du vertraust in deinem Herzen. Ob du ihm wirklich vertraust. Er hat gesagt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmel ist. Und nun zum Abschluss, sozusagen zum Grande Finale seiner Bergpredigt, gibt Jesus uns noch ein drittes Bild, was wieder in dieselbe Kerbe schlägt. Ein Bild von zwei Häusern, die auf unterschiedlichen Fundamenten errichtet sind, auf unterschiedlichen Untergründen. Dieses Haus ist natürlich ein Bild für unser Leben, unser Lebenshaus. Und lest mit mir Matthäus 7, die Verse 24 bis 27. Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf dem Felsen baute. Und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus. Und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird mit einem törichten Mann zu vergleichen sein, der sein Haus auf den Sand baute. Und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stießen an jenes Haus und es fiel. Und sein Fall war groß. Also zwei Häuser. Vielleicht zwei Häuser aus denselben Materialien an demselben Ort gebaut, vielleicht sogar dasselbe Haus von derselben Fertigteilhausfirma. Äußerlich nicht zu unterscheiden. Genauso wie wir heute alle hier in einem Gottesdienst sitzen. Wow. Hey, alle äußerlich hey, brave, gute, fröhliche Christen. Wir tun nicht Rasen mähen heute Morgen, wir tun nicht Auto waschen. Oder sitzt nicht in der Muckibude irgendwo rum, wie die, die offensichtlich nichts mit Gott am Hut haben. Nicht wirklich. Hey, nee, wir sind hier im Gottesdienst. Wir haben alle mitgesungen, wir haben gebetet. Wahrscheinlich sogar Abendmahl mitgefeiert. Alle schöne Häuschen. Äußerlich. Aber siehe, der Unterschied bei diesen Häusern war das Fundament. Und nur Gott und du kennst das in deinem Herzen. Das Fundament. Das eine Haus war auf Sand gebaut. Und das zweite Haus, das war auf Felsen gebaut oder vielleicht durch den Sand runtergegraben auf den Felsen. Und das Fundament dieses Hauses wurde auf den Felsen gestellt. Und in den guten Zeiten, in den Sonnenzeiten ist das gar nicht aufgefallen. Da ist der Sand schön hart. Das ist nicht aufgefallen. Aber dann, wenn der Regen und das Unwetter und die Stürme und die Wellen kommen, schwierige Zeiten im Leben Und hier, wovon Jesus wirklich spricht, ist der Sturm des letzten Gerichts von Gott. In diesem Sturm wird das Fundament, wird der Unterschied sichtbar. Und das Haus, das auf dem Sand gebaut war, das fällt. Wie das Haus auf dem Bild, was ich euch mitgebracht habe. Vielleicht sah das so ähnlich aus. Wenn wir unser Leben auf den Sand gebaut haben, dann zerfällt unser Leben schon hier und jetzt, haben keinen Halt, haben keinen Bestand in den Unwettern des Lebens, in den schweren Zeiten. Und erst recht im letzten Gericht, da verlieren wir unser Leben. In Matthäus 16 hat Jesus gesagt, oder wird Jesus sagen, was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, aber sein Leben oder seine Seele, seine Psyche einbüße? Was wird es ihm bringen? Wird ein ewiger Loser sein. Auf der anderen Seite haben wir das Haus, das auf dem Felsen gebaut war, das hat Bestand. Mach das nächste Bild rein. Dieses Leben, das wird bestehen bis in Ewigkeit. Und selbst in den Stürmen des Lebens hier und jetzt wird dieses Leben nicht auseinanderfallen. Und am Gerichtstag, am Ende der Zeit, wird das Haus feststehen, das Lebenshaus, wird diesen Sturm überleben. Und Jesus sagt, der Mann, der sein Haus auf dem Felsen gebaut hat, der ist weise. Und der Mann, der sein Lebenshaus auf dem Sand gebaut hat, ist ein Depp, auf gut Deutsch. Der ist ein Tor. Also die alles entscheidende, die alles bestimmende Frage ist, wie kann ich mein Lebenshaus, wie kann ich mein Leben auf dem Felsen bauen? Wie kann ich so ein weiser Mann sein und kein Depp? Und Jesus sagt, ich kann das tun, indem ich seine Worte höre. Viele wollen es ja nicht mehr hören, viele wollen die Bibel gar nicht mehr aufmachen und reinschauen, was Jesus zu sagen hat. Aber wir tun das, gell? Wir treffen uns jede Woche, um sein Wort zu studieren. Das ist schon mal gut, aber ist nicht gut genug. Wenn wir seine Worte hören und sie tun, sagt Jesus, das Tun ist das Entscheidende. In diesem Bild, beide haben gehört. Aber nur einer hat getan. Wir haben schon letztes Mal drüber gesprochen, dass echter rettender Glaube ein Glaube ist, der hört und tut. Der hört und handelt, der umsetzt und auslebt, was er gehört hat. Und das fängt natürlich bei dem ersten Wort Jesu an, was er gepredigt hat, nämlich tut Buße und glaubt an das Evangelium. 1. Korinther 3 heißt es, denn einen anderen Grund, ein anderes Fundament kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Jesus ist der Fels, Jesus ist das Fundament des Lebens. Wir haben es gehört heute schon, er ist das Leben in Person. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich, hat Jesus gesagt. Das sind nicht meine Worte, das sind seine Worte. Die Apostel haben gepredigt, Apostelgeschichte 4, Vers 12, erste Predigt von Petrus nach Pfingsten, es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Das ist, was die Apostel gepredigt haben. Apostel Johannes, 1. Johannes 5, Vers 12, wer den Sohn hat, hat das Leben, wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Und ein aktiver Glaube, nicht nur theoretisch. Jakobus hat uns gesagt, Glaube ohne Werke ist tot. Wenn das, was du glaubst, wenn dich das nicht bewegt, dann glaubst du es nicht wirklich. Glaube ohne Werke ist tot. Wir werden nicht gerettet durch Werke, sondern durch Glauben an Jesus Christus und was er für uns getan hat, allein. Aber echter Glaube an Jesus drückt sich in Werken aus. Ich hoffe, ihr versteht den Unterschied. Wir sind nicht gerettet durch Werke, wir können uns nicht zu Gott hin verdienen. Aber wenn er unser Leben ergriffen hat und gerettet hat, dann ist es lebensverändernd, dann wird sich das in Werken ausdrücken. Echter rettender Glaube ist lebensverändernd. Du kannst nicht dem lebendigen Gott begegnen und derselbe bleiben. Echter Glaube ist nicht nur was Theoretisches für Wahrheiten von irgendeinem Glaubensbekenntnis. Das habe ich meine ganze Kindheit lang getan, ein Glaubensbekenntnis runtergerattert, ohne mitzudenken dabei. Das verändert überhaupt nichts. Es geht um das Ergreifen eines lebendigen Retters. Ich benutze dieses Bild ständig, aber es illustriert schön, wenn du in Seenot bist, auf hoher See, Wind und Wellen, und du bist am Absaufen und die Seerettung kommt zu dir mit dem Schiff oder mit dem Hubschrauber und wirft dir den Rettungsring an dem Seil zu, dann wird dich theoretischer Glaube an den Rettungsring nicht retten. Wenn du sagst, oh ja, ich glaube, dass es sowas wie Rettungsringe gibt, wird nicht mal dich retten, dass du sagst, oh, ich glaube, dass der, der den Ring ergreift, dass der gerettet wird. Das wird dich auch noch nicht retten. Nee, du musst das selber tun. Und Jesus ist dieser Rettungsring, den Gott uns zugeworfen hat. Und wenn du Jesus ergreifst, wird das dein Leben verändern. Glaube ist in der Bibel immer parallel mit Gehorsam. Zum Beispiel Johannes 3, Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, seht ihr, es ist parallel, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm, hat Jesus gesagt. Also diese Beziehung mit ihm als meinem Herrn, als dem Chef in meinem Leben. Und es ist eine Liebesbeziehung. In Johannes 14 hat Jesus gesagt, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wir werden Gemeinschaft haben mit ihm. Wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Wenn wir jemanden lieben, dann wollen wir das tun, was ihm gefällt, was ihm Freude macht. Ganz natürlich. Ist nicht schwer, ist keine riesengroße Last. Das ist ganz natürlich, oder? Denkt an irdische Beziehungen. Wenn du verliebt bist, hey, kein Problem. Sie mag, dass ich mir ein Hemd anziehe. Okay, dann ziehe ich mir halt das Hemd an, obwohl ich normalerweise lieber im Pulli rumlaufe. Egal, ich liebe sie. Ist nicht schwer. Ist kein großes Opfer. Ganz natürlich. Wenn du jemandem sagst, ich liebe dich, aber mir ist es völlig egal, was du denkst oder was du fühlst oder was du willst, dann muss ich sagen, hey, nee, du liebst mich nicht wirklich. Du betrügst dich vielleicht selbst. Liebe ist praktisch. Das ist immer so. So, die Frage ist, hast du so eine hörende und gehorchende Liebesbeziehung zu Jesus? Oder spielst du noch irgend so ein religiöses Spielchen? Stärkste Zeichen für uns, dass wir gerettet sind, dass wir Gott kennen, ist dieser Wunsch, ihm nachzufolgen, ihm gehorsam zu sein. 1. Johannes 2, Vers 3, hieran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Also wie hörst du? Mit welcher Herzenseinstellung? Lässt du dich berieseln von diesen Bibelstellen, die wir hier heute lesen? Von der Wahrheit Gottes, von der Predigt, und dann gehst du raus, hey, bei einem Ohr rein, beim anderen raus. Oder hast du das Herz eines verliebten Dieners? Sagt, Herr, dein Wort ist mir Befehl. Ich will dir gefallen, ich will dich ehren, ich will deinen Willen tun. Und wenn ich auf die Nase falle, wir sind alle nicht perfekt, dann stehe ich wieder auf und habe weiter dasselbe Herz. Ich will dich lieben, ich will dir gehorchen. Ich will dich ehren, ich will deinen Willen tun. Dann bekenne ich das als Sünde und gehe weiter mit ihm. Aber ist das dein Herz? Ist das deine Leidenschaft für Jesus, für seine Ehre? Hast du dich schon wirklich ehrlich zu Jesus bekehrt? Hat Jesus dich und hast du Jesus? Das ist die allerwichtigste Frage in deinem Leben. Und Gott kennt dein Herz und du kennst es wahrscheinlich auch. Und wenn du das noch nicht getan hast, dann möchte ich dich einladen, es heute zu tun im Namen Jesu. Du kannst in deinem stillen Gebet machen, in deinem Herzen. Sagen, Jesus, ich glaube, dass du für meine Schuld bezahlt hast. Und ich will nicht länger Wunderwutzi spielen, der sich selber rettet und selber cool ist und toll ist. Hey, nee, so sieht es wirklich aus. Ich brauche dich. Und ich glaube dir, das, was du sagst, dass du für mich gestorben bist, dass du für meine Schuld bezahlt hast. Und ich möchte es ergreifen. Ich möchte dich ergreifen. Komm in mein Leben, rette mich. Und ab heute folge ich dir. Ich lasse dich auf den Thron meines Herzens. Du darfst der Chef sein in meinem Leben. Wenn du das noch nie getan hast, dann tu es heute. Die Bibel sagt, heute ist der Tag der Errettung. Wir können heimfahren, Unfall haben und in der Ewigkeit sein. Und dann ist Gericht. Dann ist die Frage, auf welchem Fundament stand dein Lebenshaus? Ist es Sand oder ist es der Fels Jesus? Deine Entscheidung, sagt Jesus. Deine Entscheidung. Das Haus auf dem Sand ist derjenige, der Jesu Worte hört und sie nicht tut. Und das bringt überhaupt nichts. Und Gott bringt es nur Unehre. Manchmal glauben wir, ach, wir sind geistlich gewachsen, weil ich habe irgendwas Neues gehört oder gesehen in Gottes Wort. Ich habe was Neues verstanden, jetzt bin ich geistlich gewachsen. Nee. Hören ist nicht genug. Kopf voller Bibelwissen zu haben. Du bist erst geistig gewachsen, wenn du es umgesetzt hast, was du neu verstanden hast. Seht ihr, wenn wir es ausleben, da beginnt das Reich Gottes sich zu manifestieren. Da wird Gottes Herrlichkeit sichtbar in unserem Leben. Und es ist so heil und so gut, was Gott uns sagt in seinem Wort. Ich meine, das ist die Betriebsanleitung für unser Leben, wie unser Leben heil funktioniert. Ein heiliges Leben ist ein heiles Leben, das steckt schon da drin. Jesus hat dich unheimlich lieb. Und er möchte dich retten. Er möchte dich verändern, dass du mehr wie er bist. Und er war der glücklichste Mensch in der ganzen Welt. Der sündenlose Mensch. Das möchte Gott in deinem Leben werden. Zu Gottes Ehre. Lass uns die letzten zwei Verse lesen zum Abschluss. Vers 28 und 29. Und es geschah, als Jesus diese Worte vollendet hatte, da erstaunten die Volksmengen sehr über seine Lehre. Denn er lehrte sie, wie einer, der Vollmacht hat, und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Die jüdischen Rabbis, die haben sich nur gegenseitig zitiert. Rabbi so und so hat das gesagt, und Rabbi so und so hat das gesagt, und Rabbi so und so ist der Meinung. Jesus ist gekommen und hat gesagt, ihr habt gehört, was gesagt ist im Alten Testament, ich aber sage euch. So ist es gemeint. Er hat mit der Vollmacht Gottes gesprochen. Als Schöpfer, als Messias, als König. Er hat uns Gottes Herz offenbart und Gottes Absichten offenbart. Also jetzt haben wir wochenlang die Bergpredigt gehört. Frage ist, was wirst du damit tun? Wie wirst du reagieren? Wirst du reagieren? Wirst du als Depp nach Hause gehen? Oder wirst du als weiser Mann oder als weise Frau nach Hause gehen? Als irgendein falscher Heuchler oder als Jünger Jesu? Schuldbeladen oder schuldbefreit? Vergeben. Sein Angebot gilt. Wir leben in der Gnadenzeit. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Markus 16, Vers 16, wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird gerettet werden, wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Hey, das ist Gottes Versprechen an dich. Und dazu steht er, 100%. Und er hat gesagt, wer bittet, dem wird gegeben, wer sucht, der wird finden und wer anklopft bei mir, dem wird aufgetan werden. Das ist ein Versprechen. Jetzt bist du dran. Jetzt ist es deine Entscheidung, was du damit tust. Amen. Also möchte ich dich einladen, wenn Gott zu deinem Herzen gesprochen hat, wenn Gott dich überführt hat, dass du reagierst. Dass du mit ihm redest drüber. Dass du ihn einladest, dass du eine Hingabe machst, während wir dieses letzte Lied zum Abschluss singen. Amen. Und wenn Gott irgendwas anderes zu dir gesprochen hat, wo du weißt, da warst du noch nicht gehorsam, dann triff jetzt die Entscheidung. Ich werde es tun. Zwar am besten heute noch. Und dann geh und setz es um. Dann wirst du ein glücklicher Mensch sein in deiner Seele. Dann wirst du ein Mensch sein mit Fundament. Und du wirst Gottes Heil erfahren in deinem Leben. Und darüber hinaus, über dieses irdische Leben, in deinem ewigen Leben. Lass uns beten. Lieber Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, Herr Jesus, für diese Bergpredigt. Wow, das war keine leichte Kost, aber so gut, so wahr und so klar. Und ich danke dir dafür, dass du nicht um den heißen Brei rumredest, dass du klar sagst, links oder rechts, breite Weg oder schmale Weg, da entscheide dich. Und dahin hast du alles zusammengeführt, um uns zu einer Entscheidung zu bringen. Und so bitte ich jetzt, Vater, dass du uns geistig ganz große Klarheit schenkst, dass jeder wirklich wahr ganz klar erkennen kann, wo er steht mit dir. Und dass du ganz klar zeigst, was der nächste Schritt ist in unserem Leben. Der nächste Gehorsamschritt dir gegenüber. Halt uns nah bei dir, bewahr uns, Herr, füll uns mit deinem Geist. Ich danke dir, dass wir nicht aus eigener Kraft leben müssen, sondern dass du durch uns leben willst und dass du deinen Willen durch uns vollbringen willst. Aber du wartest auf unsere Zusage, dass wir sagen, wie Maria gesagt hat, hier bin ich bin die Magd des Herrn, ich bin der Diener des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Lass uns das doch zum Abschluss nochmal gemeinsam beten, dieses Vater unser, wirklich von Herzen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Wenn du eine Entscheidung für Jesus getroffen hast heute, dann red mit jemandem drüber. Jesus hat gesagt, wer mich vor dem Menschen bekennt, den werde ich vor dem Vater im Himmel bekennen. Sag es deinem Freund, deinem Mann, was immer, der dich hierher gebracht hat und sag, hey, ich habe heute Jesus eingeladen. Und dann wollen wir dir gerne eine Bibel schenken, wenn du keine hast. Und wer Gebet haben möchte, persönlich, sind wir gerne für euch da. Kommt auf uns zu.